Jo, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zu Folge 86a von Fensterplatz. Wir haben heute einen Gast mal wieder. Und zwar ist das der Sebastian, der fliegt Airbus A350 bei der Lufthansa und wird uns Rede und Antwort stellen zu seinem, ja, Hauptberuf, dem fliegerischen Part. Und er hat auch noch ein bisschen was unter anderem für euch zu bieten, nämlich in seiner Nebentätigkeit. Was das genau ist und was es in der Zwischenzeit Neues bei uns gibt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Der Name der Folge ist Flugtauglicher Waschbär. Viel Spaß dabei. Ja, Servus, Merhaba zusammen. Herzlich willkommen bei
Merhaba.
Fensterplatz, Folge 86. Hier ist wieder euer Florian an den Reglern und ich bin nicht allein im Studio. Doch, eigentlich bin ich schon allein im Studio, weil fernmündlich ist mir zugeschaltet. Mein lieber Bruder Felix, grüße dich.
Guten Tag. Fernmündlich vor allem. Das sind ja Vokabeln aus dem vorigen Jahrtausend.
Per Telegraph.
Genau.
Eigentlich Morst, Felix, weil wir sind ja in Deutschland und das wird dann hier live von Google per KI übersetzt und seine Stimme imitiert. So läuft das.
Genau,
Immer
das
noch
wär's.
zuverlässiger, als wenn man telefoniert in Deutschland. Naja, Felix, willkommen.
Ja, ich eröffne den Podcast wie immer mit der Frage, wohin fliegst du als nächstes?
Weiß ich nicht, weil ich mich, wie du weißt, immer noch im Type-Rating befinde.
Ach, wusste ich gar nicht.
Ich weiß allerdings, wo ich demnächst nicht hin Bahn fahren werde, weil die scheiß Bahn nämlich ausfällt morgen. Ich muss wieder mit dem Auto fahren. Das pisst mich ganz schön an. Morgen geht nämlich mein Simulator-Training los. Und ich dachte, ich nutze die Zeit noch zum Lernen. Schön 3 Stunden im ICE. Aber Pustekuchen, nichts ist. Ich muss selber Auto fahren. Ätzend.
Das ist echt
Naja.
ärgerlich, vor allem weil es ja erst nur ein Warnstreik ist, das ist noch keine Besserung in Sicht.
Ja, vor allem gab es ja jetzt schon irgendwelche, also das ging ja jetzt von 0 auf 100, oder habe ich das verpasst? Also es war jetzt quasi einfach so, nee, also wir verhandeln, aber wir streiken jetzt erstmal vorträglich sozusagen.
Ja, keine Ahnung. Also will ich jetzt nicht zu sagen, habe ich zu wenig Details, um ehrlich zu sein, aber ich fand es auch, dass es jetzt recht plötzlich kam. Also ist das manchmal mit der Deutschen Bahn, die ist ja immer wieder für Überraschung gut.
Ob das so schnell geht, eigentlich nicht. Meistens geht es eher langsam. Naja,
Naja, das stimmt.
vielleicht ziehen sich ja dafür wenigstens die Verhandlungen noch ein bisschen hin. Aber gut, vielleicht ist das ja auch alles berechtigt, dass sie streiken, weiß ich nicht. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Wo fliegst du denn als nächstes hin?
Ja, ich hoffe nach Thailand. Schauen wir mal. Ja, ich habe jetzt endlich Urlaub, Gott sei Dank, und möchte gerne nach Thailand reisen. Und wir fliegen aber Standby. Also das heißt, dass wir quasi darauf hoffen, dass Plätze frei bleiben. Und ja, ich sag mal so, schauen wir mal, was wird.
Was wird? Naja, Thailand ist ja
Ja.
auch im November eher ein unbeliebtes Reiseziel, deswegen denke ich, hast du da gute Chancen, auf jeden Fall einen guten Sitzplatz abzuholen.
Bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Naja, aber es ist nicht schlimm. Also der Vorteil an diesen Standby-Tickets ist, dass man sehr flexibel ist. Also wenn jetzt der eine Flug nicht klappt, dann kann man auch schnell auf einen anderen switchen. Aber ja, das ist halt immer so ein bisschen der, ich sag mal, der Thrill daran, ne? Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber das ist zumindest der Plan. Also ich hoffe mal, dass der Plan darauf geht. Schauen wir mal. Aber dahin fliege ich jetzt auf jeden Fall als nächstes.
Ja, geil, ich drück die Daumen, ich werde es ja mitbekommen. Wenn du dich da vom Feinsten
Richtig.
bewirten lassen wirst, boah, ist schon so spät, ich habe schon richtig Sprachprobleme hier, dann werde ich mich im Simulator austoben und da die ersten Sessions auf dem Airbus 320 hinter mich bringen. Ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer, die gerne ausfliegen oder kein Teilrating machen. Und zwar ist der erste Teil jetzt zumindest, wenn man neu in der Firma anfängt, ein sogenanntes Basic Jet Training. Das sind 5 Simulator-Missions, wo man ja quasi nochmal den Umstieg vom Propeller zum Jet-Flugzeug macht. Also das ist ja jetzt auch so, dass mit mir einige angefangen haben, die noch keine Vorerfahrung haben, die jetzt quasi von so einem 2-propellerigen Flugzeug auf den Airbus gehen. Und einfach, um sich an das Tempo zu gewöhnen und an dieses im Team arbeiten und so, macht man dann nochmal so ein paar Sessions, beziehungsweise jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber sind das sogar sehr, sehr viele Missions, wenn man sich das überlegt, 20 Stunden Simulator, um in diese ganze Thematik mal sachte eingeführt zu werden und ohne Flight Director, ohne große Flight Management Systeme durch die Gegend zu heizen. Bin ich mal gespannt, wie es wird. Und ja, das geht ab morgen dann los.
Natürlich dir die Daumen.
Hört. Ja, danke, danke. Kann nicht schaden. Ich hätte mich gerne ein bisschen mehr vorbereitet. Aber uns hat ja auch noch ein kleiner Virus erwischt, der uns so ein bisschen umgehauen hat. Und dann war ich auch noch in den kleinen Autounfall verwickelt. Also ich war nicht schuld natürlich. Aber ja, ganz, ganz viel los, ganz viel Stress, ganz nervig. Deswegen, ich hätte mich gerne mehr auf dieses Fliegen konzentriert. Aber das muss jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und ja, was wir ja auch noch gemacht haben, ist, wir waren in Istanbul. Ich war mit Felix mit, einen Tag frei in Istanbul. Hinflug, Rückflug, beide Male konnte ich dem beiwohnen im Cockpit und hab dir über die Schulter geschaut. Und ja, was gibt's da zu erzählen? Fliegerisch war...
Was dich auf die Kurzstrecke jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab Bock. Also ich finde 320 nach wie vor ein schönes Flugzeug. Und... Ja, die Operation finde ich auch ganz cool mit dem mehreren Flügen an einem Tag und so. Also ich glaube, für mich ist das auf jeden Fall was. Auch wenn die Rückflugzeit mich ein bisschen an die Cargo-Zeit erinnert hat. 1.45 Uhr aufstehen, deutscher Zeit war jetzt auf jeden Fall nicht so ein Genuss. Aber dafür waren davor immer mehr als 24 Stunden frei. Und es gab ein Hotelcafé, also geht auch schlimmer.
Und die 2 Stunden Slot-Delay am Anfang haben dich nicht direkt eingenordet, oder?
So, ja, kam mir ehrlich gesagt gar nicht so lange vor.
Ja, das ist so ein bisschen Alltag. Also wir haben im Prinzip 2 Stunden auf den Abflug warten müssen, weil Gewitter in Istanbul waren und wir dementsprechend dann auch mit fast 2 Stunden Verspätung erst am Zielort ankamen. Das ist natürlich dann wieder nicht ganz so schön gewesen. Aber ja, so ist das in der Fliegerei.
Ich glaube, ganz so lang war es auch nicht, oder? 1,5 Stunden oder so?
Ja gut, 1,5 Stunden nachts ja. um 1 ist jetzt aber auch nicht ganz so schön.
Ja, nee, das stimmt. Aber ansonsten war der Tag ja relativ entspannt für euch dann zumindest da vorne. Einmal Bremen nach Frankfurt. Gut, dann die Warterei ist natürlich ätzend, aber ich glaube, ja, mir kam es ja nicht so lange vor. Aber klar, wenn man das jetzt nur einmal hat, ist natürlich was anderes, als wenn man das den ganzen Sommer jetzt über hatte. Und ja, dein Urlaub ist ja auf jeden Fall auch wohlverdient. Deswegen kannst du diesen ganzen Stress jetzt erstmal hinter dir lassen und
ja, ich hoffe,
ich kann nicht mehr sprechen, also hinter dir Fall, lassen. Mann.
Ich werde auf jeden Fall gar nichts nach Thailand mitnehmen. Ich will die 2 Wochen auch nichts von irgendwelchen, ich will Podcast. Nicht lernen, ich will nichts lesen, ich will gar nichts, nix. Also ich habe wirklich die Schnauze auch voll von diesem ganzen Kram jetzt. Du hast ja auch schon gesagt, was jetzt schon wieder abging mit diesem ganzen. Ja, es ist ja bei dir noch krasser mit diesem Unfall dann und diese ganze Scheiße, die man dann irgendwie klären muss und so. Das ist echt irgendwie alles ein bisschen nervig im Moment.
Na, ist aber egal.
Letztendlich, ja, alles schon irgendwie machbar, aber ich bin jetzt wirklich mal ganz froh, dass man 2 Wochen raus ist und mal ein bisschen abschalten kann. Ne?
Apropos nervig.
Apropos, ja. Ich wollte gerade ein Apropos sagen, machen, aber dann mach du erst Apropos.
Wir haben jetzt beide gleichzeitig Apropos. Okay, ja, sag mal den ersten Buchstaben von dem Thema, was du machen wolltest.
B oder D.
Okay.
War sowas anderes?
Ja, K.
Ja, dann erzähl du es.
Apropos nervig, wir machen kurz Werbung. Und zwar für den Kalender von uns. Ui. Gestern. Also, ja, wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf, damit Felix sich in Thailand auch schon erhöhen kann. Gestern ist unser Kalender rausgekommen wenn man das so sagen kann. Und zwar könnt ihr den käuflich erwerben bei uns auf unserer Instagram-Seite sozusagen, Fensterplatz-Podcast. Da ist so ein Linktree und da klickt ihr drauf und da ist der Link zum Kalender. Wenn ihr möchtet, bestellt den gerne über diesen Link. Und ja, die Fotos, da haben wir die letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Jan-Philipp Bär, ein begnadeter Fotograf aus Köln, der hat die Fotos gemacht und sind wirklich einige Schmankerl dabei. Und ein weiteres Schmankerl ist natürlich, dass wir mindestens 2 Euro pro Kalender an Cargo Human Care spenden. Also pro Kalender, den wir verkaufen. Und ja, wenn euch das gefällt, wenn euch das Projekt an sich gefällt und unser Podcast, die Bilder, bla bla bla, dann checkt den gerne mal ab. Ist auf jeden Fall ein netter Support. Wenn euch das interessiert, dann ja, schaut euch den mal an. Über den Link in unserer Podcast-Description im Linktree.
Ist richtig, ja. Da würden wir uns sehr freuen. Und ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich habe jetzt auch gerade noch ein Story-Highlight erstellt. Da habt ihr also auch direkt die Möglichkeit, den Kalender zu ordern.
Gut, yes. Was waren deine Apropos?
Mein Apropos, ich wollte sagen, apropos Bremen. ich durfte ja bei Nils mal über die Schulter gucken, der auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast war. Und konnte mir da ansehen, wie ja im Bremer Radar gearbeitet wird. Das war auch sehr interessant. Und zwar macht Nils ja Approach in Berlin. Also das Radar Center ist quasi in Bremen am Flughafen und die lotsen aber die, ja, im Prinzip den ganzen norddeutschen Luftraum und machen unter anderem auch den Anflug auf Berlin. Das war sehr interessant. Da konnte ich mal über die Schulter gucken. Das findet ja auch regelmäßig statt, dass Piloten mal bei der Flugsicherung hospitieren dürfen und andersrum auch Fluglotsen mal einen Streckenerfahrungsflug machen können. Und ja, so kam es dann, dass ich Nils beim Arbeiten zugeguckt habe, knappe 2 Stunden, wie in Berlin die Arrivals und so gemacht werden. Echt interessant. Und Nils ist dann witzigerweise mit mir auf dem gleichen Flug zurückgeflogen nach Frankfurt, weil er irgendwie Karten hatte für das Footballspiel. Also mega witzig. Hat sich so ergeben, dass wir mal so ein bisschen ja Jobtausch gemacht haben an dem Tag, wenn man so sagen kann. Also echt ganz witzig, war echt interessant. Und wenn euch die Folge zu Fluglotsen interessiert, dann bin ich natürlich wie immer schlecht vorbereitet und kann euch jetzt die Folgennummer nicht sagen, aber ich glaube, ihr findet es auch so,
ja, wenn
ihr
das wollt.
Also genau, irgendwann recht am Anfang, da haben wir mit Nils gesprochen. Und Nils hat auch selber noch einen Podcast mittlerweile mit einem Kollegen, der mit Florian auch gerade auf den 320 geschult wird.
Genau.
genau, ich weiß nicht, wie heißt der ATC-Pilot-Podcast, ne? Glaube ich.
Genau, haben wir auch schon mal bei Instagram verlinkt und ich glaube, ich habe es das letzte Mal auch erzählt, der Sebastian, der auch Fluglotse war, der jetzt bei mir mit dem Type-Rating ist, der hat ja mich netterweise auch mal durchs Center da in Bremen geführt, das hatte ich das letzte Mal erzählt, meine ich, und genau, der Podcast von denen ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert.
Ja, dann hört doch da auf jeden Fall mal rein, aber bleibt uns trotzdem bitte treu. Ja, ich hatte noch eine ganz witzige Sache in Istanbul. Ich habe da jetzt gerade auch schon bei unserem Apropos-Moment gesehen. Das war jetzt gerade wieder so ein Zwillingsmoment irgendwie. Uns wurde ja unsere Zwillingseignung ein bisschen abgesprochen, ne? In der Türkei.
Ja, so. Von einer Person aber nur.
Von einer Person. Also die war nicht so richtig überzeugt, dass wir wirklich Zwillinge sind. Es war aber super witzig, weil wir haben uns ja zum Frühstück getroffen am nächsten Tag mit der Crew. Und dann hast du es eigentlich mitbekommen? Nee.
Nee.
Also ich habe mich halt hingesetzt und dann saß halt saß eine Kollegin neben mir und dann dreht sie sich so zu mir und sagt so, was machst du denn eigentlich so beruflich? Ja. Ich habe so das gar nicht so gefeiert. Ich so dachte, hä, was will sie jetzt von mir? Und ja, turns out, sie hat uns einfach verwechselt und dachte halt, dass ich du bin und wollte Konversation betreiben. Und ich sag dann so, hä? Wie, was mache ich beruflich? Ich bin der Co-Pilot, falls du es noch nicht irgendwie mitbekommen hast.
Geil.
Ja, mega witzig. Also es war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall so ein Moment, den ich mega witzig finde, vor allem, weil halt vorher die andere Person in der Crew halt meinte, dass wir uns ja gar nicht ähnlich sehen würden und bla 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 bla. Das war ganz witzig, fand ich.
Ja, vor allem gar nicht. Das finde ich ja krass.
Keine Ahnung. Naja, egal. Und dann, ich weiß gar nicht, dir ist doch auch aufgefallen, als wir zu dem Café gegangen sind, wo wir natürlich türkische Köstlichkeiten genossen haben. Türkischer Kaffee.
Oh, lecker.
Chai, te baklava. Ganz hervorragend. Abend gab es natürlich auch noch ein Kebab zum Essen. Also echt, echt lecker.
Dass der Flieger überhaupt noch abgehoben ist mit uns zwei fetten Schweinen da.
Ein Wunder. auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir sind ja an noch so einem anderen Zwillingspärchen vorbeigegangen, ne? Hast du die auch gesehen? Ich glaube, das habe ich sogar zu dir gesagt. Guck mal, das könnten auch Zwillinge sein, glaube ich.
Bei dem, ja, weiß ich noch.
Ja,
ja, klar, genau. Die da dieses Instagram-Fotoshooting da gemacht haben.
Ja, genau.
Ja, klar.
Genau. Und da dachte ich so, ey, wie witzig wäre das? Oder meinst du, dass manche Leute das auch denken, dass es so einen internationalen Zwillingsgruß irgendwie so gibt? Also, dass sich Zwillingspaare so irgendwie so einen geheimen Gruß irgendwie haben?
Nee, aber...
Oder wenn dann sollten wir das irgendwie einführen, dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Weißt du, was man dann so macht, so als Zwilling, damit man sich gegenseitig erkennt?
Damit man sich gegenseitig erkennt, die sehen gleich aus. Also das ist wohl mal überhaupt gar keine Schwierigkeit, sich gegenseitig zu
erkennen. Ja, irgendwie wäre es aber witzig, wenn man so einen gleichen Zwillingsgruß hätte irgendwie.
Es wäre vor allem mega weird, wenn das so zweieiige Zwillinge wären, die dann auch so denken, sie dürften dann so mitspielen und dann sehen die aber gar nicht gleich aus. Und du denkst so, nee, also ihr beide, nee.
Nee, sorry.
Sorry, aber ihr macht keinen Zwillingsgruß hier.
Da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Ja, da müssen wir uns aber auf jeden Fall mal was überlegen, was man da so machen kann.
Die Zunge rausstrecken. Und so rollen dabei. Das ist so, ja, genau. Wenn man die Zunge rollen kann, dann ist das doch irgendwie, ist das nicht genetisch bedingt oder sowas? Ich erinnere mich dunkel aus dem
Video. Ja, ich glaube, genau wie dieser Spock-Gruß, oder?
Ja, irgendwie sowas, ja genau. Und wenn man das dann, wenn die beiden das nicht gleichzeitig können, dann steht fest, sie sind nicht aus einem Ei. Genetisch genau. ganz dünnes, nicht mal Fachwissen, gar nichts. kann auch sein, dass das vielleicht trotzdem geht, wenn man einer ist. Naja. Keine Ahnung. Felix.
Man weiß es nicht.
Ich bin müde, der Tag war lang. Haben wir noch was auf dem Zettel? Ich könnte jetzt noch ganz viel weiteres erzählen, aber ich würde sagen, wir leiten über, oder?
Ja, können wir gerne machen. Wir haben nämlich ein Interview geführt mit Sebastian. Der fliegt A350 und den haben wir mal zu diesem faszinierenden Flieger ausgefragt. Und ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank, dass er hier bei uns zu Gast war. Und da würde ich sagen, war's das, gell?
Ja, das würde ich auch sagen. Wir fügen zwischen dem Interview und diesem Vorgeplänkel hier noch eine kleine Werbung ein für unseren Werbepartner Stratik. Der hat auch gerade noch ein Gewinnspiel laufen, was aber, wie ich gerade merke, natürlich vorbei sein wird, wenn die Folge rauskommt. Deswegen disregard, aber macht ja nichts. Und ja, dann würde ich auch sagen, vielen Dank schon mal an Sebastian, dass er uns Frage und Antwort sich gestellt hat von uns. Wir hatten so ein bisschen, ja, wir mussten uns alle per Zoom zusammenschalten, deswegen Ton und bisschen Zeitverzögerung und so bitte nicht übel nehmen, aber der hat auf jeden Fall eine Menge spannende Dinge erzählt über den A350 und auch über seine Nebentätigkeit, da wird er gleich noch so ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Checkt den Kalender ab und wenn Fragen sind, fensterplatz-podcast@outlook.de, bei Instagram fensterplatz-podcast und ja, das war's von unserer Seite, würde ich sagen. Viel Spaß noch mit dem Interview.
Jo, bis zum nächsten Mal. Gülle, gülle.
Ja, liebe Leute, ihr kennt es, verlängertes Wochenende. Ihr habt frei, ihr setzt euch in das Flugzeug und ihr checkt ein in einem wunderschönen Boutique-Hotel in einer Altstadt, in irgendeiner europäischen Metropole. Und dabei wollt ihr natürlich eine gute Figur machen. Ihr wollt genug Sachen dabei haben, die für ein längeres Wochenende reichen, genug Platz haben und dabei auch einen schicken Koffer mit euch führen. Und da kommt unser Werbepartner Stratik ins Spiel. Stratec ist ja seit mehreren Jahrzehnten in der Reisegepäckindustrie tätig, ein deutsches Unternehmen. Wir haben schon mehrfach Werbung für sie gemacht. Und ja, momentan läuft ja das Gewinnspiel noch. Wir hoffen, ihr folgt uns bei Instagram und könnt daran teilnehmen für einen Leather and More Koffer. Und dieser Leather and More Koffer in der Größe S mit einem, ja, so einem Fach vor dem Cover sozusagen, bietet noch Platz für Unterlagen und so weiter und Platz auch für ein verlängertes Wochenende. Sieht stylisch aus, schön schwarz gehalten, mega schick. Und ja, wenn ihr jetzt beim Gewinnspieler nicht gewonnen habt oder die Chance verpasst habt, dann checkt unbedingt mal stratec.de aus und den Koffer und schaut euch den an. Und ja, was weitere coole Gimmicks bei Stratec sind auf jeden Fall die NFC-Chips. Und wenn ihr da jetzt in euer Altstadt da, ihr kennt's, die Fußwegsituation ist meistens nicht ganz so pralle, mal in ein bisschen tieferes Loch geknallt seid mit eurem Koffer und eine Rolle geht ab, was euch bei Stratec natürlich eigentlich nicht passiert, weil die Qualität wirklich sehr gut ist, aber wenn es dann doch mal passiert, dann könnt ihr einfach euer Handy gegen den Koffer halten, da ist ein NFC-Chip drin und ihr könnt easy für euren Koffer gleich die passende Rolle nachordern, die wird zu euch nach Hause geschickt, dauert ja keine 5 Minuten, super praktisch. Und ja, wenn euch das interessiert, checkt die Seite aus, stratec.de. Es gibt mit dem Code Fensterplatz 20% auf nicht bereits reduzierte Ware. Würde uns freuen, wenn ihr über unseren ja, Code da bucht. Dann habt ihr was von, wir haben auch was davon. Stratec hat was davon und am Ende sind alle die Gewinner. Das ist doch mal schön. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Interview. Vielen Dank fürs Zuhören und danke an Stratec. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, willkommen zurück. Und wir haben es ja schon angekündigt im Vorgeplänkel, dass wir heute wieder mal einen Gast bei uns im Podcast haben. Und deswegen darf ich ganz herzlich bei uns den Sebastian begrüßen. Sebastian, herzlich willkommen bei Fensterplatz.
Ja, und, hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, und uns erst recht. Ich würde dir auch gleich die, ja, wie sagt man denn, den Staffelstab übergeben und die Bühne überlassen und dich einmal bitten, dich kurz vorzustellen, dass die Hörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Ja, also mein Name ist Sebastian Humm. Ich bin bei Lufthansa A350-Pilot, habe 2 Kinder, bin verheiratet, wohne in der Nähe von München, fliege deswegen auch von München aus und sportlich gesehen, also ich bin relativ begeisterter Ausdauersportler, komme da aus dem Schwimmsport und jetzt mache ich aktuell Triathlon relativ intensiv. Genau, das versuche ich so ein bisschen auch natürlich mit dem Pilotendasein zu verbinden, dass man, es klappt eigentlich ganz gut, dass man halt auch unterwegs ganz gut Sport machen kann. Genau, so viel vielleicht erstmal so zu mir.
Ja, sehr cool. Hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Für den ein oder anderen Kollegen, der zuhört, vielleicht dann auch ein bisschen Tipps hast, wie man das auf Langstrecke so hinkriegt, da noch sportlich unterwegs zu bleiben. Genau, es wird auf jeden Fall spannend und so ein bisschen der Kniff ja heute, warum du hier bist, der A350, das wird sicherlich viele interessieren, wie du den Flieger so findest und ob das eine Empfehlung ist für die Piloten, diesen Flieger tatsächlich auch zu fliegen. Ich würde nur so ein paar Schritte zurückgehen. Und dich erstmal fragen, wieso du überhaupt ins Cockpit wolltest. Also wo war so deine Motivation, Pilot zu werden?
Ja, also ich bin ganz klassisch jemand, der einfach immer in seinem Leben Pilot werden wollte. Ich wollte nie was anderes machen. Als kleiner Junge war ich mit meinem Papa, bin in der Nähe vom Frankfurter Flughafen groß geworden, ganz oft an der Startbahn West auf dem Affenhügel haben da halt den Pilot, hab da den Flugzeugen eben zugeschaut, ja, beim Starten und beim Landen und so. Also gibt es Bilder von mir als Dreijähriger, wie ich da vorne im Korb drin sitze vom Fahrrad und wir dann halt dahin gefahren sind. Und ja, deswegen, wenn ich gefragt wurde, was ich werden wollte, dann war die einzige Antwort in meinem ganzen Leben, war Pilot. Und ja, so kam es halt dann auch, dass ich mich beworben habe und glücklicherweise auch dann die Chance bekommen habe, diesen Beruf auszuüben.
Hast du denn nach der Schule irgendwie noch was dazwischen gemacht oder bist du mehr oder weniger dann nach dem Abitur direkt auf die Flugschule gegangen?
Genau, also ich musste noch Zivildienst machen. Ihr zwei glaube ich nicht mehr, oder?
Den unangenehmen Teil.
Also sind gemustert worden.
Auf jeden Fall noch. Ah, okay. Also Ja, okay, also gut, auf jeden Fall musste auch ran, ja. Und muss man schon so sagen, also 9 Monate irgendwie meines Lebens herschenken. Ich bin da kein großer Fan von gewesen, hatte da auch echt Pech mit meiner Zivildienststelle, war die beschissene Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Aber daraufhin kam was Schöneres und dann durfte ich eben an die Flugschule gehen. Aber die 9 Monate musste ich halt durchziehen, genau.
Wo warst du denn?
Ich war im Krankenhaus in der Endoskopie, wobei das jetzt eigentlich nicht so schlimm ist. Meine Kolleginnen waren eher das Problem. Also das heute würde man das als Mobbing bezeichnen oder Tyrannei oder keine Ahnung. Also gibt's harte Stories, was da so abgelaufen ist. Aber ich habe da viel gelernt, weil ich habe halt irgendwann das nicht mehr ausgehalten und bin dann nach ungefähr, weiß nicht, 7 Monaten oder so, bin ich bei meinem Zivildienstbeauftragten gewesen und habe gesagt, ich schalte es nicht mehr aus. Also bin psychisch am Ende. Ich heul quasi schon, wenn ich da überhaupt die Tür aufmache ins Krankenhaus. Und das habe ich ja gelernt, dass man eben auch mal sagen muss. Es war mega unangenehm, aber muss sagen, danach hat sich einiges geändert, weil die haben anscheinend einen gescheiten Einlauf bekommen und dann war nichts mehr wie vorher. Ich bereue es im Nachhinein, dass ich diesen Schritt nicht früher gegangen bin. Aber ich habe gelernt eben, dass es halt auch, also man muss manchmal unangenehme Gespräche führen, um ein positives Ergebnis zu erreichen. Ja. Deswegen war es eigentlich ganz lehrreich, aber schön war es nicht.
Ja. Vielleicht hat es dir insofern auch weitergeholfen dann für den Einstellungstest, der dann ja im Nachhinein dann angestanden hat. Ne? Also für die persönliche Weiterentwicklung war das dann vielleicht dann doch im Nachhinein eine wertvolle Erfahrung.
Ja, das stimmt. Wobei der Einstellungstest habe ich schon parallel gemacht. Also diese Erfahrung, dass das jetzt quasi was Positives bewirkt hat, da war ich schon angenommen. Okay. Aber zum Beispiel, ich habe denen auch erzählt, dass ich da angenommen wurde und so. Das war denen komplett egal. Ich bin an dem Tag, wo ich die, da war morgens von der BU, also vom ersten Test, ne, von der Berufsgrunduntersuchung, war das Ergebnis drin. Da kam ich 10 Minuten zu spät, weil ich habe mich, also keine Ahnung, ich habe mich so gefreut, weil ich da neben der Kappe bin mit dem Auto rückwärts gegen den Zaun vom Nachbarn gefahren. habe halt einfach nicht nach hingeschaut, ja. Und dann ist ja nichts passiert und so, aber ich konnte natürlich ja nicht gleich sozusagen in den Zivildienst fahren und so. Und dann kam ich dort irgendwann an, halt 10 Minuten zu spät, wie gesagt. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist ein riesen Anschiss, dass ich erzählt habe, dass ich halt diesen Test bestanden habe und dass ich einen Autounfall hatte. Das war denen scheißegal. Also es war nur wichtig, dass ich 10 Minuten zu spät war und also die Gründe waren komplett wurscht. Also das ist eins von diesen Sachen, das ist halt quasi täglich in solchen Nummern passiert. Und das ist schwer auszuhalten.
Ah gut, das klingt tatsächlich nach einer nicht ganz so schönen Erfahrung, aber hat man dann durchgestanden und dann ging es ja zum Glück an die Flugschule.
Ja, genau, so ist es, genau. Und dann ging es an die Flugschule, das war ja mein Traum, es war super cool. Man kann davor noch erzählen, ich bin recht exzessiv auch Flugsimulator schon geflogen und so. Segelflug habe ich nie gemacht, weil ich halt beim Sport halt so, ich habe 8-mal die Woche Schwimmen trainiert, da war jetzt kein Platz für Segelflug zu machen, aber ich kam mit einem sehr großen Grundwissen, sage ich mal, schon an die Flugschule. Deswegen ist mir das auch relativ leicht gefallen dort, aber hat mir super viel Spaß gemacht, das dann quasi wirklich professionell zu lernen. Ja. Und dann klar, wenn man dann nach Phoenix kommt und dann Bonanza fliegen darf, ja, das ist natürlich, also da geht halt ein Traum in Erfüllung. Kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das hier erzähle. Hier neben mir hängt ein Foto von mir bei meinem ersten Solo. Also das sind einfach Momente, die sind einfach, die gibt's halt nur einmal im Leben,
ja. Ja, das muss man auch sagen, das ist so ein ganz besonderer Moment des Fliegens. Ihr wart ja dann wahrscheinlich auch noch relativ lange da drüben, ne? Ein halbes Jahr oder wie lange war das dann bei euch?
4 Monate. Ja, also meisten waren eher so 5. Kurz. Ja, weil die meisten waren eher so 5. Ich hatte Glück, weil ich hatte nie irgendwie morgens, wo ich zum Fliegen kam und dann war irgendwie der Reifen, musste gewechselt werden oder irgendwas und dann, weil dadurch verzögert sich natürlich dann vieles, weil dann kann dann der Schulungsflug nicht stattfinden und dann, und das hatte ich halt nie, also bei mir ist das einfach reibungslos durchgelaufen, hatte ich viel Glück und ich musste kein Zusatztraining nehmen und so weiter und dann war das Ding nach vier Monaten gegessen da drüben. Ja. Dann habe ich noch eine Woche Urlaub da dran gehängt, ich weiß nicht, ob das bei euch auch noch ging, also wir durften dann nochmal eine Woche länger bleiben und dann bin ich nach Hause. Ja. Schön den Pool nochmal genossen. War im November, als ich zurück musste, da hatte ich jetzt auch nicht unbedingt so die Eile, nach Hause zu kommen.
Ja. Also bei mir war es so, wir durften quasi unsere Heimstrecke selber wählen und ich habe das dann mit einem Stop in New York verbunden. Das war eigentlich ganz cool.
War auch nicht
Aber
schlecht,
da
ja.
bleiben durften wir nicht mehr, ja.
Okay, ja. Also es ging bei uns auch nur ein paar Tage halt,
Ja,
aber man
klar.
musste halt nicht quasi gleich am nächsten Tag den Koffer packen. Also das fand ich schon ganz cool, weil dann ist irgendwie so der ganze Druck ist dann irgendwie abgefallen, man hat alle Prüfungen bestanden. Und dann hat man sich einfach noch ein bisschen an den Pool gelegt, ein bisschen Beachvolleyball gespielt und das bisschen genossen, das schöne Wetter. Ja. Und auch die Kumpels waren ja alle Kumpels noch dort, weil ich halt der Erste war, der fertig war von unserem Kurs und dann der restliche Kurs noch da ist, dann ist es natürlich cool, wenn man dann da noch ein bisschen abhängen kann.
Auf jeden
Ja.
Fall. Wie ging es dann weiter? Also, was war so dein erstes Flugzeugmuster, auf dem du dann tatsächlich eingesetzt wurdest und in den Liniendienst gestartet bist?
Genau, also weiter ging es ja dann erstmal mit, also zurück kam ich und dann habe ich ein Jahr Wartezeit ja, tolerieren müssen sozusagen, gab es da Fluglehrermangel auf der Citation. Dann ging es irgendwann los mit der Citation und dann ist dieses ganze Thema Embraer aufgekommen. Also Embraer ist so ein Flugzeug wie auch ein 320, sage ich jetzt mal, ein bisschen kleiner, aber auch zwei Jet Engines unter den Tragflächen. Und da kam das Thema auf. Das wurde allerdings operiert von der Lufthansa CityLine und wir hatten dann die Möglichkeit, dorthin zu gehen und quasi es uns sozusagen ausleihen zu lassen zur CityLine bei aber gleichen Lufthansa-Verträgen. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich mache das, weil ich habe mir am Anfang geschworen, ich nehme quasi den ersten gelben Ausweis, also den ersten Lufthansa-Ausweis, den ich irgendwie bekommen kann. Und das war eben dann besagte Embraer, wie gesagt, mit normalem Vertrag und so weiter. Genau. Ja, und dann bin ich quasi auf die Embraer gegangen zur CityLine. Im Nachhinein war das absolut die beste Entscheidung. Es war eine super kleine Flotte. Ich war senioritätsmäßig ganz weit oben. Das bedeutet, ich habe quasi immer meinen Urlaub bekommen, immer meine freien Tage bekommen, wo ich sie haben wollte, weil das halt gerade im Aufbau war. Wir waren eine super eingefleischte Gemeinschaft. Wir waren am Anfang 90 Pärchen, also 90 Kapitäne, 90 Co-Piloten. Die 90 Kapitäne sind auch gerade erst Kapitän geworden. Das heißt, es gab echt es war einfach eine junge Truppe sozusagen. Und alle hatten Bock. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Genau. Und dort war ich dann, ja, 10 Jahre lang, bis ich mich dann entschlossen habe, auf die Langstrecke zu wechseln. Lang mit mir gehadert. Es war halt dann so, dass viele Embraer auch dann wieder gegangen sind. Also es waren halt nicht mehr viele und in München waren die nicht mehr stationiert. Wir mussten dann quasi immer zum Dienst nach Frankfurt anreisen, danach wieder abreisen. Das hat ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gesagt, gut, irgendwann ist es auch mal Zeit, wieder was Neues zu machen. Und dann bin ich ungefähr nach 10 Jahren eben auf die Langstrecke gegangen.
Ja, da fliegst du jetzt den A350. Ist ja jetzt auch eigentlich, ja, kann man ja sagen, das modernste Passagierflugzeug, was gerade so durch die Gegend düst. Was gefällt dir am 350 denn besonders? Oder warum hast du dich dafür entschieden, auf gerade das Muster zu gehen?
Ich kann vielleicht noch kurz erzählen, weil das war ja auch wieder eine witzige Nummer. Ich bin dann nämlich erst, ich wollte eigentlich früher, also es war so, 2019, als ich umgeschult habe, war es so, dass man eigentlich erst eine 340 Type Rating bekommt. Da war der 340 noch in München. Dann habe ich ein 340 komplettes Type Rating gemacht bis zum sogenannten Skill-Test. Das ist sozusagen die Abschlussprüfung im Simulator und habe dann hätten wir eigentlich noch ein Landetraining machen sollen, aber leider kam meine Lizenz vom Luftfahrtbundesamt genau einen Tag zu spät, sodass ich den A340 nie geflogen bin. Denn dann kam Corona. Ich hatte quasi keine gültige Musterberechtigung, weil mir das Linientraining noch gefehlt hat. Und deshalb saß ich dann erstmal 18 Monate am Boden. Und dann kam ich zurück und dann war der 340 weg. Dann musste ich also nochmal von vorne machen. Und dann habe ich quasi, gab es nur noch 350 und so kam ich dann auf den 350, genau, den ich jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren fliege. Genau. Und das Teil, muss man wirklich sagen, ist absolut genial, absolut hochmodern. Alles, was einem so einfällt, was an anderen Verkehrsflugzeugen vielleicht nicht so gut ist, wo vielleicht noch mehr redundante Systeme oder sowas reingehören könnten, das haben die alles im 350 umgesetzt. Und das macht einfach super viel Spaß, weil es einfach quasi auch sehr, sehr, sage ich mal, benutzerfreundlich gemacht ist. Also wenn man jetzt mal an, sage ich mal, zum Beispiel, man muss ja den Bordcomputer, also das Flight Management System, muss man ja füttern mit Daten. Dafür gibt es dann ein Eingabeinstrument und das ist alles jetzt auf ganz großen Bildschirmen und man muss nicht mehr sich irgendwie Merksprüche machen, dass man nichts vergisst, ja, weil man in verschiedene Menüs rein muss, sondern man wird einfach von A bis Z durch dieses Menü geleitet und man kann eigentlich da keine Fehler mehr machen. Und das sowas, also man merkt halt einfach, dass es einfach nochmal ein Schritt durchdachter ist wie andere Airbus-Muster, wie zum Beispiel jetzt der 340.
Ja, auf jeden Fall interessant, dass du da jetzt so die komplette Airbus-Flotte ganz gut insofern mal kennengelernt hast, dass du jetzt das Type-Rating auf dem 340 auch noch machen musstest, sozusagen. Wie ist denn der Unterschied zum Embraer eigentlich? Weil den Flieger, den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also, wie hat dir der Embraer gefallen jetzt? Abgesehen davon, dass die Flotte halt ganz cool war, aber das Flugzeug an sich. Also, ich finde alleine dieser Fahrradlenker, der sieht schon immer ein bisschen eigenartig aus.
Ja, das ist halt das Concorde-Feeling, wenn man schaut. Okay. Concorde hatte auch schon so ein Ding. Es ist halt ein Sportflugzeug, ja.
Also Flotten intern Concorde, Flotten genau, extern richtig. Dann eher so Fahrradlenker, ja?
Ja, genau. Also kann ich auch eine coole Story dazu erzählen. Als ich mich dazu entschlossen habe, auf dem Embraer zu gehen, war irgendwann ein kleines Päckchen von einem von meinen besten Kumpel aus der Flugschule, der ein paar vorher Kurse vor mir war und er hatte nicht die Möglichkeit, auf dem Embraer zu gehen. Und da war ein kleines Päckchen in der Post und was war da drin? Da war ein Fahrradlenker, ne? Fahrradlenker sag ich jetzt schon, eine Fahrradklingel, ne? Mit genau eben dieser Anspielung. Also, da hat sich halt ein Scherz draus gemacht, hat mir eine Fahrradklingel geschickt. Ne? Also fand ich ziemlich lustig. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Muss ich eigentlich mal suchen. Ja, genau. Aber genau, es war eigentlich mal eine ganz coole Sache. Das Ding fliegt sich super. Ich muss sagen, ich genieße es halt, dass man halt mit dem Side-Stick bei Airbus halt super mal und dass man einen Tisch hat, ja. Das hört sich vielleicht auch teilweise ein bisschen lächerlich an für jemanden, der nicht im Cockpit sitzt. Aber es ist einfach schon schön, wenn man seine Nahrung von einem Tisch zu sich nehmen kann und nicht von seinen Knien. Ja. Also sind halt so die kleinen Sachen, die da auch den Unterschied irgendwo machen. Ansonsten Embraer absolut simpel, viel simpler aufgebaut als ein Airbus. Aber trotzdem nicht weniger gut. Also wirklich, wirklich top Flugzeug. Es gab so ein paar Sachen, die waren so von der Philosophie ein bisschen komisch dort. Wir hatten ein Head-Up-Display, man könnte es jetzt aus dem Auto, sowas gibt es im Flugzeug auch. Die Airbus-Flotte bei Lufthansa hat es nicht, aber wir hatten das auf dem Embraer und wir mussten dieses Ding immer unten haben. Wir mussten immer da durchgucken und dadurch haben viele von unseren Kollegen auf dem Embraer so ein bisschen den Instrumentenscan quasi verlernt, weil man dort alle Informationen in so krass komprimierter Form bekommt, dass man quasi den Instrumentenscan nicht mehr machen muss so richtig. Und da ich habe das immer blöd gefunden und man durfte das Ding wirklich nicht wegklappen. Also wenn man es weggeklappt hat, dann ihr wisst jetzt, was das ist. Es hing am FODA-System. FODA-System ist quasi wo die Flugsicherheitsabteilung Daten bekommt von jedem einzelnen Flug. Und das war tatsächlich, da wurde quasi gemonitort. Also das wurde beobachtet, ob man das wegschaltet oder nicht. Und aber was man machen konnte, man konnte einfach das Display dunkel drehen, dann konnte man durchgucken, wie durch so eine Glasscheibe. Und das habe ich immer gemacht und habe dadurch auch meine fliegerischen Fähigkeiten ganz gut aufrecht erhalten können. Und diejenigen, die das nicht gemacht haben, die haben bei der Umschulung echt dann tatsächlich Probleme bekommen, weil sie einfach den Scan quasi verlernt haben, weil man den nicht deutlich dann 10 Jahre halt nicht gemacht hat.
Mhm. Ja, interessant.
Genau, so eine Spezialität.
Okay. Ja, interessant. Ich habe erstmal mit dem Tisch, verstehe ich absolut. Ich bin jetzt auch gerade in der Umschulung auf den Airbus und ich verstehe genau, was du meinst. Also der Tisch, wertvoll ist gut. Können wir gleich auch nochmal dann drüber sprechen über den Airbus. Aber denke, ich habe das Head-Up-Display jetzt noch nie benutzt, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, dann, wenn man nicht mehr in der Lage ist, es weiter zu benutzen, sei es jetzt mal kaputt oder irgendwas. Und ich glaube auch, dass es eigentlich cleverer ist, wenn man sich gar nicht so darauf verlässt. Also es ist mit Sicherheit sinnvoll, aber ich bin da auch eigentlich ein Fan von, dass man jederzeit wieder zurück switchen kann, sozusagen. Also ja, deswegen diese Philosophie, wie es auf der 787 ist, vielleicht gar nicht so doof.
Genau, also wenn man es benutzen, also es ist ein super Tool, muss man sagen, also man kann damit extrem genau fliegen. Also als Beispiel dazu, ich habe meinen Papa irgendwann mal dabei gehabt im Simulator. Ich habe ihm erklärt, wie er das Ding zu lesen hat, ja? Also der Flight Director, also der einem sagt, wie wo man hinsteuern soll, sozusagen, wenn man das interpretieren kann. Und das ist wirklich so sensibel und so genau in diesem Ding, dass mein Papa nach zwei Anflüge gemacht und da konnte die Embraer ganz easy landen. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist halt den Schub, und den Rest hat das Ding einwandfrei auf der Mitte der Landebahn runtergebracht, weil das einfach so genau ist. Und wir konnten damals auch Niedrigsichtanflüge, also K3-Anflüge, manuell fliegen. Also ich habe zwar keine, die Co-Piloten haben da keine Einweisung bekommen, wir saßen halt immer neben dran, aber die Kapitäne sind mit sind K3-Anflüge manuell geflogen. Ja? Das ist ja auf dem Airbus jetzt nicht der Fall, sondern da wird der Autopilot benutzt, um das zu tun.
Okay. Das ist schon krass.
Ja. K3B auch, also, oder was war das niedrigste? K3A.
Ja, K3A, also 50 Fuß Minimum. Ja.
Krass.
Genau, aber das ist schon beeindruckender. Also man ist ja dann schon über der Bahn bei 50 Fuß. Also man sieht dann mit 50 Fuß die Landebahn an und das ist sehr beeindruckend. Also wenn man mal so einen scharfen K3A fliegt und manuell, aber es ist halt genau, es ist total entspannt, weil man muss ja nichts monitoren. Kapitän macht ja alles selber. Es ist eigentlich viel entspannter. Ne? Man kann halt kein K3B machen, also K3B für die jetzt nicht Flieger, die hier zuhören. K3B ist quasi 0 Fuß und 75 Meter Sichtweite. Das bedeutet also, beim Aufsetzen muss man erst ein Licht der Landebahn erkennen. Also, aber man ist schon an am Boden. Und das kann man nicht mehr manuell machen. Das macht dann der Autopilot.
Ja, wenn wir jetzt schon über coole technische Gimmicks reden, was gibt's denn noch so auf dem A350, was man als coole Neuerung so präsentieren kann, außer dass man nichts vergessen kann bei der Bordcomputereingabe?
Ja, also wie gesagt, man kann jetzt zum Beispiel sowas anführen, ist jetzt auch wieder natürlich sehr technisch, Unreliable Airspeed, wer sich an Air France 447 vielleicht erinnert, die über beim Südatlantik runtergefallen sind, da gab es ja das Problem, dass die Geschwindigkeitssensoren quasi vereist waren und solche Fehler sind beim 350 nahezu ausgeschlossen, weil das fünffach redundant aufgebaut ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Dieser Fehler ist komplett entschärft, ja. Das Gleiche gilt zum Beispiel bei dem Versagen von zwei Hydrauliksystemen oder so. Es ist wirklich bei Weitem viel, viel besser als es ein 340, als ein 340 war. Und jetzt ein 320 kenne ich nicht, aber die Langstreckenflugzeuge sind ja eh schon mal redundanter aufgebaut als ein Kurzstreckenflugzeug, ja, einfach weil halt einfach das teilweise ein bisschen schwieriger ist, auch Ausweichflughäfen zu finden. Also am Atlantik ist das halt nicht so einfach, da irgendwo zu landen. Von daher macht es ja auch Sinn, dass man da eine höhere Redundanz hat. Und der 350, der treibt sozusagen auf die Spitze. Also da ist es das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen gibt es eigentlich, also richtig böse Fehler gibt es eigentlich nicht mehr, wenn man im Simulator trainiert. Das sind eher dann die Kombinationen von Fehlern oder Kombinationen aus Wetter und Fehler oder so. Aber so, wenn man sagt, jetzt man hat jetzt einen Fehler, der einfach blöd ist, zu fliegen, das gibt es auf dem 350 nicht mehr.
Ist es nicht sogar so, dass bei einem Dual-Engine-Failure, also wenn beide Triebwerke ausfallen, der Autopilot immer noch weiter genutzt werden kann?
Ja, genau, das ist richtig. Und so, sowohl bei Dual-Engine-Failure wie auch bei Dual-Hydraulic-Failure kann man den Autopiloten weiter benutzen. Das ist schon ziemlich abgefahren.
Ah, krass. Okay.
Genau.
Ja, das ist ja vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer jetzt auch ganz interessant vielleicht, weil gerade diese ganzen Hydraulikgeschichten ja dann auch irgendwann, sage ich mal, von dem Pilot Flying relativ viele Mental Load einfach abfordern, weil natürlich die Kontrolle des Flugzeugs auch ein bisschen schwieriger ist. Das heißt, gerade wenn jetzt bei so einem ja doch recht komplexen Fehler der Autopilot da ein bisschen Kapazität frei halten kann, ist das natürlich super, ne?
Ja, genau so ist es, ja. Aber die allerbeste Neuerung, muss man jetzt wirklich sagen, hat eigentlich mit dem technischen System des Flugzeugs nichts zu tun, sondern auf so einem langstreckigen Flugzeug geschlafen, großes Thema. Und unser Schlafzimmer quasi, also da, wo quasi unsere, so, wir haben so eine Koje hinterm Cockpit. Und das allerbeste. Also die ist einfach tausendmal besser, als sie im 340 eingebaut war. Da hat man quasi quer zur Flugrichtung geschlafen. Das ist ein bisschen blöd bei Turbulenzen. Jetzt schläft man längs zur Flugrichtung. Und das Coole ist, dass das entkoppelt ist. Das heißt, das Teil, wo dieses sozusagen Schlafzimmer drin ist, das Schlafzimmer ist quasi so aufgehängt. Und wenn jetzt Trolleys in der Küche zum Beispiel hin und her geschoben werden oder sie werden irgendwie in diese Buchsen reingedrückt und so, das ist total laut. Und auf dem 340 hat sich halt dieser ganze Lärm quasi über der Schall sozusagen über den Boden verbreitet. Und das ist, gibt es dort nicht mehr, weil es halt hängend also weil es halt aufgehängt ist. Und deswegen hört man in dieser Koje diese ganzen Umgebungsgeräusche nicht mehr. Man hört nicht mehr die Cockpit-Tür, wenn sie zugehauen wird. Man hört eben diese Trolleys nicht mehr. Und dadurch kann man halt viel besser schlafen da oben. Also es ist super gut. Also das ist tatsächlich das, weil wenn man 350-Piloten fragt, was ist das Beste am 350, dann sagen die Schlafzimmer.
Ja, klingt doch geil. Was würdest du denn allgemein jetzt sagen? Das interessiert mich jetzt natürlich, weil ich gerade im Type Rating 4320 bin. Wie groß ist denn der Unterschied, so was diese SOPs vielleicht auch angeht, zwischen dem 340 und den A350? Also gibt es da eine sehr große Schnittmenge? Ist das wirklich so, dass man dann einfach, sag ich mal, vom 340 in den 350 umsteigen kann, ohne jetzt groß was Neues zu lernen? Oder gibt es da doch noch ein bisschen größere Unterschiede?
Ja, also es gibt natürlich diese systematischen Grundunterschiede, klar. Also man muss wir nennen die Heavy Abnormals, die muss man halt mal gesehen haben, weil man halt dann auch sieht, was der Flieger so für Features hat und so weiter. Aber es ist schon sehr einfach, dieser Umstieg, muss man echt sagen. Also wir haben da 6 Simulator-Missions dann, gibt es quasi, wenn man vom 340 auf den 350 umschult. Drei
Ja.
davon sind quasi Normal Procedures, drei sind Abnormal Procedures. Und also das, also ich würde sagen, das ist eher quasi, also ist wirklich gut ausreichend, sage ich jetzt mal. Ja? Und ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, jetzt kenne ich den 340, jetzt muss ich alles wieder von vorne lernen, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Wenn man das Cockpit anschaut, sieht es komplett anders aus irgendwie. Man kommt da erstmal rein, aber wenn man dann eine halbe Stunde drin gesessen ist, dann die Menüs und so sind ein bisschen anders, aber die sind halt alles so intuitiv. Und das, was sozusagen dahinter liegt, quasi die ganzen Funktionalitäten und so, die sind die gleichen sozusagen, ja, nur vielleicht halt noch ein bisschen verbessert. Und das Coole ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ihr kennt es, wenn man im FMS irgendwie was sucht, irgendeine Funktion oder so, dann teilweise muss man die ja wissen, wo die sich versteckt haben, weil ansonsten hat man halt keine Chance, die zu finden, weil es so unintuitiv ist. Und das ist dort halt einfach nicht mehr so. Also wenn man halt überlegt, okay, es hat irgendwas mit Navigation zu tun, was man jetzt sucht, ja, dann geht man halt mal auf den Reiter Navigation und dann wird man schon irgendwie fündig, ja, sozusagen. Und das ist tatsächlich auch so. Super intuitiv gemacht einfach. Und deswegen fällt auch der Umstieg nicht so schwer.
Ja, hast du
Krass.
denn irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, das könnte man beim nächsten Airbus, beim A360 oder keine Ahnung, wie er dann heißt, vielleicht ein bisschen besser machen oder?
Tatsächlich wenig. Also das sind wirklich so Details irgendwie bei Eingaben und so, aber im Prinzip muss ich sagen, ich finde den schon extremst ausgereift. Also ich glaube, dann sind es eher wieder neue Sachen, die ich mir jetzt vielleicht nicht vorstellen kann, die dann da quasi wieder mit reinkommen. Und ich denke, da wird es auch noch was geben, weil wenn man überlegt mit Single-Pilot-Konzept und so weiter, wenn es irgendwann vielleicht mal dahin kommen sollte, dann werden da sicherlich nochmal die ein oder anderen Funktionen reinkommen, die wir uns jetzt vielleicht gar nicht so vorstellen können. Wir haben in diesem Zug zum Beispiel als Funktion haben wir so eine Möglichkeit oder der Flieger hat die Möglichkeit, automatisch einen Notsinkflug einzuleiten. Also es gibt quasi, also so, wenn man es selber nicht macht, innerhalb von 15 Sekunden, glaube ich, ja, dann habe ich mich jetzt nicht fest, macht es von alleine. Und das ist halt super cool auch. Und das
Krass.
funktioniert dann, das ist halt ein Schritt dahingehend, dass man halt dann irgendwann halt da vorne mal alleine sitzen kann. Und wenn dann halt einer quasi einer sitzt alleine da vorne, ist außer Gefecht gesetzt, dann kann das Ding immer noch zumindest mal einen Notsinkflug machen. Ja? Der macht jetzt noch keine Landung dann daraus, aber er bringt uns einen schon mal auf eine sichere Höhe, wo man wieder genügend Sauerstoff hat, dass wenn es am Sauerstoffmangel gelegen hat, dass man quasi ohnmächtig wurde, dann macht man halt irgendwann wieder auf und dann kann man halt wieder das Flugzeug landen. Und das ist schon ein Schritt in diese Richtung, ja, dass man halt dann vielleicht Single-Pilot-Crews, also dass sowas halt ist, genau.
Leicht er denn da auch die Terrain-Clearance quasi ab? Also hat er das
Ja,
hinterlegt, wie tief er dann da gehen
ja,
kann?
ja, hat er
Okay,
hinterlegt,
krass.
ja, genau. Ja.
Cool,
Also es
ja.
ist echt verrückt. Ja. Und das sind halt Sachen, jetzt die gibt es halt auf dem 320 halt noch nicht. Und das ist schon echt
Stimmt.
Das gibt es auch in 340 nicht, ja. Aber das sind halt so die Schritte, da wo man halt merkt, dass oder die Modernisierung, es kommen diese neuen Funktionen und ich denke, in einem A360, ja, also so vom Benutzer her und so muss ich sagen, fehlt mir echt eigentlich nichts. Aber es kann halt schon sein, dass dann wieder Sachen kommen, die ich mir halt jetzt gerade gar nicht vorstellen kann. Ne? So wie wenn ihr irgendwie ein neues iPhone rauskommt oder was auch immer, ja, dann gibt es auch wieder irgendwas, wo man sagt, boah, Alter, das ist echt krass, was wir jetzt
größere
schon wieder
programmiert haben.
Ja, ist ja egal, also größere Bildschirme, vielleicht werden die irgendwann wieder das Terrain dreidimensional dargestellt oder keine Ahnung, also es gibt da sicherlich noch Ideen, sage ich jetzt mal, ja, aber ich vermisse es absolut nicht, weil man kann es den Flieger wirklich, also er ist top zu fliegen und top zu bedienen.
Hast du irgendwelche, ja, ich sag mal, Lieblingsziele auf der Langstrecke, irgendwas, wo du besonders gerne hinfliegst?
Also da ich ja jetzt tatsächlich in Summe, obwohl ich ja 19 schon umgeschult habe, nicht so lange tatsächlich auf Langstrecke bin, bin ich immer noch dabei, auch irgendwo die Ziele abzuklappern. Aber ich muss sagen, also ja, in erster Linie erstmal da, wo es irgendwie schön ist, warm ist, ja, also was ich, Kapstadt, Rio oder so, ja, das ist natürlich schon geil. War jetzt im Februar war ich, hatte ich 72 Stunden frei in Rio, Mountainbiken im Dschungel, am Strand, an der Copacabana. Ich meine, das ist schon okay. Also, das kann man mal mitnehmen. Ist natürlich nicht jeden Monat drin. Und ansonsten ist halt bei mir so, ich gucke halt immer, dass ich irgendwie nach Westen fliege. Kapstadt geht natürlich auch, aber nach Westen, damit mit der Zeitumstellung komme ich deutlich besser zurecht als nach Osten. Deswegen fehlen mir auch noch viele Ostziele. Jetzt habe ich mal wieder Ost-Westen. Mal gucken, wie ich es vertrage. Jetzt Ende des Monats fliege ich nach Singapur zum ersten Mal. Schauen wir mal wieder. Aber also grundsätzlich fliege ich eher nach Westen halt, ja.
Ja, verstehe. Hört sich aber trotzdem eigentlich ziemlich umfangreich an, das Streckennetz. Also hört sich erstmal ganz aushaltbar an, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Ja, witzig. Ja,
definitiv. Also das Streckennetz Wahnsinn. Also das und das sind ja schon coole, also wirklich coole Destinations, wo man da hinkommt und die man ja auch so ein bisschen kennenlernt. Ja. Ich lerne die immer ein bisschen anders kennen als andere, weil ich halt auch vor Ort immer Sport mache. Aber ich gehe dann halt da irgendwo meine 15 Kilometer, 20 Kilometer laufen, da sieht man auch einiges. Bin da immer ein bisschen anders unterwegs vielleicht auch als meine Kollegen. Ja. Und deswegen komme ich auch mit der Westküste ganz gut klar, weil ich gehe halt immer gleich schlafen. Ich gehe dann nicht mehr noch, also soll sagen, man kommt da meistens so nachts an, ja, also deutsche Zeit nachts, sagen wir mal zwischen 12 und 3. Und ich bin halt dann groggy, also ich gehe dann schlafen und die meisten machen das anders, die gehen dann, legen sich vielleicht nochmal eine halbe Stunde hin oder so, aber dann gehen die nochmal raus, es ist halt hell, deswegen geht das und dann gehen die noch Abendessen, also deren Zeit, also amerikanische Zeit Abendessen, das ist was, das kann ich gar nicht, ja, und dann da noch den Magen vollschlagen, weil dann wäre ich halt trotzdem 3 oder 4 Stunden später wieder wach, weil dann halt deutsche Zeit 7 Uhr ist, also das funktioniert für mich nicht und deswegen ich genieße es dann eher, dass ich quasi, ich bin dann nachts halt mitten in der Nacht wach, irgendwie um 2, ich habe immer mein Frühstück dabei, dann frühstücke ich schön auf dem Hotelzimmer und dann mache ich meinen Sport und das ist halt echt cool, weil man dann, wenn ich da laufen gehe oder so, dann laufe ich quasi in den Sonnenaufgang rein, bin aber fit, ja? Wenn ich das hier in Deutschland machen würde, müsste ich ja mal einen 5. Wecker stellen, da habe ich jetzt wenig Bock drauf, aber dort läuft man da quasi zu deutscher Mittagszeit, wo man fit ist, läuft man dann da schön in den Sonnenaufgang. Also ist einfach mega.
Ja, es wird sich wie individuell das dann auch von Person zu Person ist, ne, wie die den Jetlag so wegstecken im Prinzip und jeder hat da so ein bisschen eine andere Taktik irgendwie.
Das genau. Interessant. Ja, bei mir kommt es jetzt auch wieder mit dem Sport zusammen. Also bei mir ist halt auch so, wenn ich ja nach Hause komme, dann will ich natürlich möglichst dann auch wieder fit sein, also Kinder, Sport und so, dass ich dann auch dass ich auch wieder leistungsfähig bin. Also es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich dann halt 3 Tage in Seilen hänge, um danach wieder fliegen zu gehen, weil dann kann ich ja nie gescheit Sport machen. Und das ist halt für mich so ein Teil dieser Taktik, um mit dieser ganzen Langstreckenthematik halt gut durchzukommen.
Mhm. Ja. Mich würde mal interessieren, wenn du so deine... Achso.
Ja, schieß los, Flo.
Nee, alles gut. Mach du, Flo.
Mich würde mal interessieren, du hast ja jetzt schon viel von deinem Sport erzählt und Triathlon und so, das klingt ja auch immer so, dass man auch vor allem einen starken Kopf, eine starke Psyche braucht. Wenn man da mal so den Bogen schlägt zum Thema Pilot, was würdest du denn sagen, was sind denn so Eigenschaften, die man im Cockpit mitbringen sollte? Also was ist da wichtig und
Würdest du sagen, dass du die schon immer so ein Stück weit hattest oder ob das sich auch so ein bisschen so entwickelt hat im Laufe deines Lebens? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also das, was du ansprichst, ist sicherlich ein Punkt, den man im Pilotendasein braucht. Also man braucht eine starke Psyche, weil man muss auch irgendwo belastbar sein, wenn es Notfälle gibt und so, bringt es nichts, jetzt erstmal 10 Minuten zu heulen, ja, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber man muss halt die Situation so annehmen, wie sie ist, und das Beste draus machen. Also das muss man sicher können. Ansonsten im Arbeitsalltag ist halt, ja, so Sachen wie Teamfähigkeit, ganz strukturierte Arbeitsweise, und halt auch, dass man einfach einen guten, sage ich mal, guten Gesamtüberblick hat. Das hat auch wieder was mit Struktur zu tun, ja, dass man einfach einen guten Überblick hat darüber, was eigentlich da so passiert gerade, weil die ganze Thematik ist ja schon komplex, ne? Andere Flugzeuge, eigenes Flugzeug, technischer Zustand, wo fliegt man hin, wo stehen die Berge rum, und so. Da prasselt viel Information auf einen ein und die muss man irgendwie strukturiert abarbeiten und quasi den Überblick behalten. Ich glaube, das ist was, was einen guten Piloten ausmacht. Und er muss halt auch wirklich gut mit seinen Kollegen arbeiten können. Also weil es bringt nichts da vorne, wir sitzen da zu zweit, ja, oder teilweise auf der Langstrecke zu dritt. Es ist halt eine Teamgeschichte. Einzelgänger, Ego-Figuren haben da eigentlich wenig verloren da vorne. Ja. Genau, das wäre jetzt so meine
Ja.
Sichtweise auf die Dinge, ja.
Ja.
Wie seht ihr das? Seht ihr das ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Würde ich es
Ja, das
unterschreiben.
ist. Ja, mach du erstmal, Felix.
Ich wollte dann vorher noch eine andere Frage stellen, aber Sebastian hat ja gefragt jetzt gerade, wie wir das sehen. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube auch, dass man belastbar sein muss und dass man auch ein guter Teamplayer sein sollte. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube auch, dass man gut priorisieren muss, vielleicht, gerade wenn es so an Notfälle rangeht. Ja, und ich glaube, dieses ganze rein fliegerische wandert ja auch immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund, weil es als Pilot auch eher mittlerweile so eine ja, Führungsaufgabe ist und man einen Gesamtüberblick irgendwie haben muss. Deswegen, was denkst
Ja.
du, Flo?
Ja, ich würde auch sagen, so Ruhe unter Stress, ne? Also unter
Ja.
Belastbarkeit, einen kühlen Kopf bewahren und ja, Teamfähigkeit auch auf jeden Fall elementar. Also, dass man offen in Situationen rangeht, dass man auch eine gute Atmosphäre und eine ja, effektiv zusammenarbeitende Atmosphäre kreieren kann, das ist auf jeden Fall ja sehr wichtig in meinen Augen.
Also dieses ganze Thema so Eigenschaften von Piloten und so weiter ist mit Sicherheit nochmal ein extra Podcast wert. Dem werden Felix und ich uns bei geeigneter Zeit dann natürlich nochmal widmen. Ist vielleicht vor allem so für jüngere Zuhörer, die mit dem Job liebäugeln, auch interessant. Was mich jetzt nochmal so vielleicht um das Thema 350 und so nochmal abzurunden interessieren würde, wie sieht denn jetzt so die weitere Karriere Planung bei dir aus, Sebastian. Wie geht's weiter in Zukunft?
Ja, wie geht's weiter? Also aktuell bin ich ja noch FO, also normaler First Officer quasi. Auf der Langstrecke habe ich ja schon ja gesagt, fliegt man auf zu dritt. Jetzt nächstes Jahr, wenn's so kommt, wie es jetzt gerade geplant ist, ja, das ist ja in der Fliegerei immer nicht ganz so fix, ja. Dann würde ich im September nächsten Jahres zum SFO ausgebildet werden. Das ist quasi der Senior First Officer. Das ist derjenige, der den Kapitän vertritt und dann links sitzt, wenn der Kapitän im Reiseflug in der Pause ist. Genau. Und das ist jetzt mal der nächste Schritt. Und dann würde es rein theoretisch weitergehen, dass man irgendwann, ja, also, aber das sind bestimmt auch nochmal 8 Jahre oder so, bis ich da mal dran bin, dass dann der nächste Schritt wäre, dann wieder zurück auf die Kurzstrecke, dann als Kapitän. Genau. Aber das ist halt bei mir ein bisschen ein Spezialfall. Das wird bei mir wohl nichts werden. Also ich werde wahrscheinlich für immer Langstrecken-Copilot, also Senior First Officer auf der Langstrecke bleiben.
Ja, jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen verraten, dass du nebenbei auch noch was machst und dass das der Grund dafür ist, dass du bei deinen 50% Teilzeit sozusagen angelangt bist. Ja, Sebastian ist auch noch tätig neben dem Fliegen und kümmert sich darum, an angehende Piloten und bereits fliegende Piloten Fluguntauglichkeitsversicherungen zu vermitteln und ja, macht das ganz gut, wie Felix und ich auch schon ja, mehrmals unter Beweis gestellt bekommen haben. Kannst du uns dazu vielleicht nochmal so ein bisschen was
erzählen. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch ganz spannend.
Genau, also das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich das jetzt gesagt habe, dass ich wahrscheinlich halt niemals Kapitän werden kann. Weil es ist so, dass man, um eine Kapitänsausbildung machen zu können, muss man 100% fliegen, mindestens mal ein Jahr. Und das ist Stand heute absolut undenkbar. Also ich fliege im Moment nur 50% auf der Langstrecke, weil ich einfach so viel nebenbei zu tun habe. Gleich habe ich jetzt meinen Sport angesprochen. Das ist jetzt nicht der Grund dafür, sondern es ist halt gerade meine nebenberufliche Tätigkeit. Jetzt ist das natürlich in einer gewissen Weise Werbung, was ich jetzt sage, aber ich denke, das trotzdem, da passt es hier ganz gut her, weil es halt einfach auch die Piloten und auch angehende Piloten sicher interessieren dürfte, was da eigentlich so abläuft. Ja. Genau. Und vielleicht erzähle ich einfach mal, wie ich dazu gekommen bin. Ich denke, das ist ganz interessant. Also warum macht jetzt auf einmal ein Pilot Fluguntauglichkeiten, beziehungsweise wir machen halt Finanzberatung, Vermögensplanung und so weiter. Und wie rutscht man da auf einmal rein? Ja? Also ich habe nie was mit Finanzen zu tun gehabt, also mit meinem eigenen Geld, sage ich jetzt mal. Hab mich da sehr, sehr schlau gemacht, habe da, glaube ich, ganz gutes Know-how aufgebaut gehabt, habe das auch ganz ordentlich gemacht und bin dann aber über einen Kollegen von der Embraer, wir kennen uns halt eigentlich ganz gut und wie gesagt, dann telefoniert und er hat mir erzählt, ja, er schmeißt seine gesamten Finanzen um und auch die Loss of License und keine Ahnung. Und dann bin ich neugierig geworden und habe mir überlegt, habe halt gesagt, ja, was machst du denn da? Und er, ja, das kann er nicht, er kann es mir nicht erklären. Ich soll bitte den Thorsten Bauer anrufen, das ist mein jetziger Chef, und soll mir mal erklären lassen, was da eigentlich los ist. Und ich bin da immer offen, ich habe immer ein Auge dafür quasi oder ein Ohr da, ein offenes Ohr, wenn es irgendwas Neues gibt, wenn man irgendwas verbessern kann. No. Und dann habe ich gesagt, gut, dann rufe ich jetzt halt den Thorsten Bauer mal an, und das habe ich dann auch gemacht, habe mich nett mit ihm unterhalten. Er hat, glaube ich, schon gemerkt, dass ich Ahnung von der Materie Finanzen habe, aber also diese Loss of License-Versicherung war tatsächlich für mich auch immer so ein gesetzter Posten. Ich habe den nicht hinterfragt oder mal geschaut, über den Tellerrand geschaut, irgendwie gibt es da was Besseres, man hört auch nichts, irgendwie auch von anderen Kollegen hat man nichts gehört. Und so kam ich dann irgendwie da rein und habe mich dann von ihm beraten lassen und habe mich dann dazu entschieden, meine Fluguntauglichkeitsversicherung umzubauen. Dann ging es halt los, dass er mich gefragt hatte, weil er halt auch gemerkt hat, dass ich mich gut auskenne. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da irgendwie mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich hatte immer schon den Wunsch, eigentlich neben der Fliegerei noch ein bisschen was zu machen. Und ja, dann war das irgendwie so eine willkommene Geschichte. Also jetzt probiere ich aus. Und es ist jetzt halt so, dass ich wirklich wenn ich nicht am Fliegen bin, dann sitze ich am Schreibtisch. Und macht mir super viel Spaß, auch mit den Kollegen und so, weil man halt vielen Leuten einfach helfen kann. Es macht echt viel Freude. Aber es geht halt nicht mehr 100% zu fliegen sozusagen, ja. Genau. Mhm.
Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, vielleicht um die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Also diese Fluguntauglichkeitsversicherung ist halt für Piloten echt eine sehr, sehr wichtige Sache, einfach weil, ja, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, wir haben halt einmal im Jahr diese medizinische Tauglichkeitsuntersuchung und die Anforderungen an Piloten sind halt in medizinischer Sicht relativ hoch, verglichen jetzt mit so einem Bürojob zum Beispiel. Und deswegen ist da im Grunde eigentlich auch jeder Pilot, den ich kenne, dagegen abgesichert. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt halt auch die Möglichkeit, sich quasi über die Firma zu versichern. Also jetzt die großen Airlines in der Branche, die haben halt auch in der Regel da so eigene Konzepte. Das meintest du ja gerade dann wahrscheinlich damit, dass du nicht weiter drüber nachgedacht hast die ganze Zeit und auch Kollegen mehr oder weniger halt immer dieses Firmenkonzept sozusagen fahren. Was ist denn jetzt bei der Variante bei dir so der Benefit, also was macht das so besonders, dass dich das damals dann so überzeugt hat, deine eigene Variante da sozusagen zu wählen, was das Thema Fluguntauglichkeitsversicherung angeht?
Ja, also es ist halt so, dass es ist jetzt nicht unbedingt nur von der Firma direkt, das gibt es natürlich auch, also die Lufthansa macht für ihre Piloten eine Absicherung, Condor macht für ihre Piloten eine Absicherung, die ist allerdings jetzt nicht, sage ich mal, vollumfänglich, ja? Man muss dann trotzdem mit einem sehr großen Einkommensverlust rechnen. Jetzt ist bei uns vielleicht noch die Spezialität, also erstmal so eine normale Berufsunfähigkeitsversicherung, die reicht halt nicht, um das vielleicht nochmal ganz so zu erklären. Wenn jetzt jemand dann einen Bürojob sich versichert, dann hat er eine normale Weise, hat er eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die reicht halt bei uns nicht, weil bei uns hängt das halt alles an diesem Medical. Und es gibt auch nicht 50% Berufsunfähigkeit oder 70%, das gibt's nicht. Es gibt nur, entweder kannst fliegen oder kannst halt nicht fliegen gehen. Und deswegen muss man da so eine ganz spezielle Versicherung haben. Und da gibt es dann auch nicht so viele Anbieter am Markt. Und jetzt das, was ich so als Gesetz immer angesehen habe, war das, was uns schon in der Flugschule verkauft wurde. Das haben eigentlich so, also die Kollegen, die ich kenne und auch die meisten, die ich so betreue, das Produkt hat sich so über die Jahre irgendwie mal ein bisschen verändert, aber im Prinzip ist es grundsätzlich erstmal das Gleiche geblieben. Und das hat halt einige Schwächen. Und wenn man da mal ansetzt, ist es halt so, dass es geht jetzt nicht mal mehr nur um so eine Loss-of-License-Versicherung, sondern grundsätzlich ist erstmal das Thema Kosten extrem großer, entscheidender Faktor. Ne? Wenn die Kosten so hoch sind, klar, dann lohnt sich das Ding halt nicht. Und das ist halt schon mal ein großer Punkt. Ja? Dann ist es so, dass man dieses Teil nur ganz beschränkt in der Steuererklärung ansetzen kann. Das geht nur bei beschränkt, also bei diesen Produkten, die halt so üblich sind am Markt. Ja? Die sind nur beschränkt abziehbar. Und das geht dann noch als Flugschüler oder als junger Pilot, dann kann man das noch absetzen, weil man noch relativ wenig verdient. Aber irgendwann wird der Verdienst mal größer. Dadurch steigen auch irgendwo Krankenversicherungsbeiträge, wenn der gesetzliche Versicherung ist. Und dann blockieren quasi diese Krankenversicherungsbeiträge, blockieren quasi diese steuerliche Absetzbarkeit der Fluguntauglichkeitsversicherung. Und das kann man halt umgehen. Man kann es steuerlich absetzbar gestalten, man kann die Kosten drücken. Und wenn man ein gekoppeltes Produkt hat, was viele diese Produkte sind gekoppelt mit einem Sparanteil. Und da ist auch immer dann die große Frage, was ist denn da tatsächlich an Geldanlage hinterlegt? Ja, man hat einen Anlagezeitraum, sage ich mal, von 30, 40 Jahren und oft werden dann da klassische Policen verkauft, also mit Garantieverzinsungen von 2,75% oder sowas. Das ist eigentlich uninteressant. Und wenn man dann noch lernt, dass diese Garantieverzinsung erst auf den Anlagebetrag nach Kosten draufkommt, dann wird es ganz gruselig. Also vielleicht, um das nochmal zu erklären, also wenn man zum Beispiel 100 Euro in den Sparanteil reingibt und man hat 20% Kosten, was da so üblich ist, dann werden nur 80 Euro davon angelegt und von diesen 80 Euro, dann kriegt man darauf 2,75% Zinsen und das ist jetzt nicht wirklich attraktiv. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu.
Ja, könnte besser sein.
Genau, richtig.
Ja, auf jeden Fall.
So ist es halt. Und so ist es halt. Ne? Es könnte besser sein, ja, und es geht halt besser. Und da es besser geht, das versuchen wir quasi so ein bisschen zu verbreiten, dass man da was machen kann. Und das sind halt am Schluss fünfstellige Beträge, die da quasi der Unterschied sind. Also teilweise sogar sechsstellig, wenn man halt relativ früh sozusagen da wechselt, die man halt dann in der Rente halt mehr oder weniger auf dem Konto hat. Und ich finde das schon. Das verdienen wir nicht schlecht als Piloten, aber trotzdem sind halt, keine Ahnung, 50 bis 100.000 Euro sind halt schon ein Wort und haben oder nicht haben, ne?
Jo Leute, wir unterbrechen mal ganz kurz das Interview mit einer Ankündigung. Und zwar hat sich im Nachgang zum Interview noch eine ganz coole Möglichkeit ergeben. Bauer Finanz, wo Sebastian noch nebenbei arbeitet, bietet euch an 3 Plätze zu einem exklusiven Informationsabend in der Allianz Arena in München mit einem 3-Gänge-Menü zu gewinnen. Und zwar findet das Ganze am 11. Januar nächsten Jahres statt. Und ja, ihr habt da die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn das gerade interessant klang, was Sebastian so erzählt hat, zum Thema wissenschaftlich basierte Geldanlage. Ihr könnt über Steueroptimierung reden und auch über Berufsunfähigkeitsschutz für Piloten. Wenn euch das Ganze interessiert, dann läuft das Gewinnspiel noch bis zum 15.12. und alles, was ihr dafür machen müsst, ist unter bauer-finanz.de/fensterplatz eure Daten einzugeben, da in so eine Maske und dann nehmt ihr automatisch in der Verlosung teil. Ja, vielen Dank an Bauer Finanz für die Möglichkeit, in der Allianz Arena schön zu schmausen. Hört euch das an, auf jeden Fall sehr interessant. Felix und ich wurden von Sebastian auch schon ein bisschen beraten, was die Themen angeht. Und die kennen sich wirklich gut aus. Genau, also bauer-finanz.de/fensterplatz. Und wir packen es auch nochmal in den Linktree. bei uns in die Instagram-Bio. Ja, und jetzt geht's weiter.
Ja, es ist auf jeden Fall viel, viel Kohle, ne? Und ich sag mal so, es ist natürlich jetzt auch nicht jedermanns Lieblingsthema, wenn man ehrlich ist. Dann kommt natürlich noch dazu, dass sich auch nicht jeder damit auskennt. Und ja, dementsprechend tut da gute Beratung auf jeden Fall Not, wie du schon gesagt hast. Ja. Ich weiß nicht, wie.
Ich würde gerne noch eine Sache. Ich würde noch gerne eine Sache ergänzen, vielleicht zu dem auf Thema. Dann soll es auch gewesen sein. Zwei Sachen vielleicht. Also Thema Geldanlage. Das interessieren vielleicht auch viele. Ja, jetzt sagen alle, ja, dann muss ich halt irgendwie ETFs machen oder so. Ist auch so ein Thema mit Kosten. Wen das interessiert, der kann sich gerne mal bei mir melden. Kann ich ihm das gerne mal genauer erklären. Aber ich will es vielleicht nur einmal quasi fallen lassen. ETFs. Kosten nicht nur 0,2%, sondern sie sind halt versteckt teurer. Die Finanzindustrie macht das ganz, ganz klug. Auch so ein ETF kostet eher mal 1,5%. Und genau, wen das interessiert, der kann sich gerne mal an mich wenden, dann erkläre ich das gerne. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Und was ich auch noch sagen musste, ist halt, was halt auch da ein Problem war bei diesen ganzen Untauglichkeitsversicherungen, dass die halt einfach nicht in eine persönliche Finanzplanung eingebettet sind, sondern jeder hat das irgendwie verkauft bekommen in der Flugschule. Die Leute haben quasi einem das Ding verkauft und gesagt, das brauchst du. So, dann hat man das unterschrieben und jeder hat es behalten. Es war aber auch egal, ob jetzt sich die Rahmenbedingungen, die persönlichen Rahmenbedingungen geändert haben, ja, wurde das Ding trotzdem einfach immer weiter bespart oder weiter bezahlt. Und das ist extrem wichtig, dass man das einfach ganz, ganz individuell betrachtet. Ja. Steuer ist ein ganz individuelles Thema zum Beispiel, das ist jedem klar, ja. Dass das nicht bei jedem gleich ist, ja. Und so ist es eben auch dann mit so einer Loss-of-License-Versicherung. Also nur in einer ordentlichen persönlichen Finanzplanung kann man da tatsächlich die optimale Strategie finden.
Hm. Wie kommt man denn mit dir in Kontakt, wenn man jetzt sagt, das Thema findet man spannend? Wie erreicht man dich?
Also ich denke mal, ihr könnt ja in den Shownotes bestimmt gerne auch dann da und meine Kontaktdaten hinterlegen, E-Mail zum Beispiel oder so. Ansonsten ist das die Firma, für die ich arbeite, ist die Firma Bauer Finanz, sitzt in Reutlingen und darüber kann man mich auch erreichen. Da könnt ihr auch einfach einen Termin buchen, rein theoretisch auf der Internetseite und dann werdet ihr da mit mir in Kontakt kommen.
Das klingt doch gut. Ja, packen wir auf jeden Fall da mal rein für die Leute, die es interessiert, für die es jetzt spannend klang. Und was mich nochmal interessieren würde, fehlt dir das denn mit dem Fliegen jetzt, nachdem du nur noch 50% 50% fliegst? Weil also du hast ja gesagt, schon Kindheitstraum und so.
Genau, also ja, also ich muss sagen, so ist jetzt gerade noch, ist gerade okay. Also ich fliege so, ja, sagen wir mal, so 2 Langstreckenumläufe im Monat. Das heißt, das ist absolut in Ordnung. Es ist halt so, ich muss halt quasi jedes Mal landen. Also wenn wir zu dritt fliegen, geht ja immer einer leer aus. Ich muss halt landen dann immer, weil ich halt immer sonst an der 90-Tage-Regel hänge. Das bedeutet also, man muss 3 Landungen innerhalb von 90 Tagen machen. Das ist auf der Langstrecke tatsächlich manchmal eine Herausforderung. Wenn man es nicht schafft, muss man 3 Landungen im Simulator machen, dann darf man wieder fliegen gehen. Und klar, es ist deutlich weniger, aber es gibt mir halt auch unglaublich viel auf der anderen Seite. Also ich kann ja trotzdem noch fliegen. Was mir ein bisschen fehlt, ist so das eigentliche fliegerische Handwerk, weil wenn man halt nur 2 Landungen im Monat macht, das ist halt schon echt wenig. Ja? Ja. Da lacht ihr drüber auf der Kurzstrecke. Von daher wäre so ein Kurzstreckenplan jetzt eigentlich besser für mich. Aber andererseits ist halt bei der Langstrecke kann ich halt viel besser meine Freizeit oder auch meine andere Tätigkeit quasi besser planen sozusagen.
Ja, das stimmt.
Und das funktioniert halt ganz gut. Und von daher ist es, denke ich, so ist es wirklich okay. Also ich finde es super und es ergänzt sich halt ganz gut. Also Fliegerei ist halt schon irgendwie, gerade so Langstreckenfliegerei ist halt schon teilweise sehr monoton. Ja? Fliegt halt einfach geradeaus. Es ist halt so, durch die Nacht und oft hat man zum Glück oder meistens hat man nette Kollegen, sodass man sich schön unterhalten kann auch. Aber trotzdem ist es halt irgendwo monoton. Und diese Geschichte ist halt eine ganz andere Herausforderung für mich und das ergänzt sich halt gut. Und so, ich habe ja vorher erzählt, ganz am Anfang, dass ich zwei Kinder habe. Ich bin halt einfach auch viel mehr zu Hause. Ich sitze halt viel in meinem Homeoffice. Und das ist halt auch schön, jetzt auch so für mich persönlich, für mein Familienleben, dass ich halt einfach mittags meinen Kleinen vom Kindergarten abholen kann. Also das sind halt auch schöne Nebeneffekte sozusagen, die das Ganze mit sich gebracht hat.
Ja. Ja, also ich denke, je länger man so in der Fliegerei ist, desto mehr erkennt man auch, dass es, klar, wenn man noch jünger ist, dann will man unbedingt ins Cockpit. Also das teilen wir ja alle drei, dass wir immer schon, seit wir ganz klein sind, unbedingt fliegen wollten. Aber ja, je länger man dabei ist, desto mehr merkt man dann halt auch, dass es noch andere Sachen gibt, die dann halt auch so ein bisschen in die Lebensplanung mit reinspielen. Und da muss dann jeder irgendwie so seinen Kompromiss finden. Ja, ich würde mal sagen, ich habe nichts mehr von meiner Seite aus. Vielen Dank, Sebastian. Ich würde noch mal in die Runde fragen, habt ihr beide noch was, was ihr loswerden wolltet? Vielleicht Felix erstmal oder dann Sebastian.
Also ich wollte vielleicht nur noch mal so als Letztes, da kannst du ja ganz kurz noch mal vielleicht darauf antworten, Sebastian. Also es macht jetzt nicht nur für Flugschüler oder für gerade beginnende Co-Piloten Sinn, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, sondern es dürfen sich natürlich auch erfahrenere Kollegen, die jetzt hören, an sich wenden, oder? Also auch das macht Sinn, da später nochmal drauf zu gucken, oder?
Ja, durchaus, auf jeden Fall. Also es macht für jeden Sinn, da drauf zu schauen und es einmal quasi wirklich anschauen zu lassen und wirklich auch quasi in die persönliche Finanzplanung einbetten zu lassen und halt zu gucken. Ja. Viele wissen gar nicht, wie viel ihr Arbeitgeber sozusagen auch dazu beisteuert. Ja. Manche sind auch einfach gnadenlos überversichert. Die zahlen einfach viel zu viel, weil sie einfach so ein hohes Volumen abgesichert haben, wo sie dann, wenn man es ihnen dann vorrechnet, dann merken, oh, so viel brauche ich eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich alles so individuell und deswegen lohnt es sich für jeden, sage ich jetzt mal, da einfach mal drauf schauen zu lassen und vielleicht auch neben noch so als Nebensache quasi oder dass vielleicht auch da was dazugehört ist, das kostet einen noch nichts. Also wir gucken dann den Vertrag an, wir gucken die persönliche Situation an, wir machen eine Beratung daraus, aber das kostet bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts. Erst wenn man da was abschließen würde oder wenn man sagt, ja, man möchte jetzt irgendwie Geld anlegen bei uns oder keine Ahnung, ja, also dann natürlich, klar wird unsere Leistung irgendwo kostenpflichtig, aber erstmal uns sich an uns zu wenden, absolut kein Thema. Und vielleicht auch für jemanden, der sich jetzt vielleicht nicht so traut oder ja sich dann nicht zum Telefonhörer oder zur E-Mail greifen möchte, wir haben auch die Möglichkeit, also da müsste man sich natürlich trotzdem anmelden, also irgendwie müssen wir von euch wissen, aber am 11.01. zum Beispiel machen wir wieder eine Informationsveranstaltung da kann man sich auch anmelden, also muss man nur, die Teilnehmerzahl ist halt begrenzt. Von daher muss man dann halt auch Kontakt aufnehmen, aber dann ist es quasi erstmal, kann man sich das Ganze erstmal im ganz entspannten Rahmen anhören.
Okay. Genau. Ja, top, das waren auf jeden Fall nochmal wichtige Infos und ich denke, wir sprechen vielleicht auch alle drei aus Erfahrung. Dieses Thema Loss of License ist halt schon ein riesengroßer finanzieller Aspekt auch, gerade wenn man mit dem Pilotenberuf auch startet. Ja, weil man sich halt dementsprechend deutlich besser versichern muss als ja ein normaler Angestellter, sage ich mal, einfach weil die Berufsrisiken, dass man schnell fluguntauglich wird, aber nicht berufsunfähig in dem Sinne doch deutlich erhöht sind. Dann vielen, vielen Dank auch von meiner Seite an dich, Sebastian, dass du so einen persönlichen Einblick auch in dein Fliegerleben gegeben hast. Und ich denke, da war wieder ganz, ganz viel Interessantes dabei. Ich bin jetzt wieder ein bisschen neugieriger auf die Langstrecke geworden, muss ich sagen. Ja, an der Stelle vielen, vielen Dank. Und ja, an alle Hörer, wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann wendet euch gerne an Sebastian über die genannten Kontaktdetails, die wir auch nochmal in die Shownotes packen. Oder wenn ihr es jetzt irgendwie verbaselt habt oder so, dann schreibt uns gerne. Wir sind dann natürlich auch gerne bereit, die Kontakte weiterzuleiten.
Ja, genau. Also von mir aus auch nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und dass ich euer Gast sein durfte und auch an die Hörer, die es bis hierhin ausgehalten haben, auch jetzt dieses vielleicht am Schluss doch etwas trockene Thema. Genau, und ich würde mich freuen, vielleicht von dem einen oder anderen dann zu hören.
Ja, perfekt. Dann sagen wir auch nochmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.